26 birds of people.
26 birds of people.
And now in season 23.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein 18. Gast in Season 23 ist Christine Kataster, Aufsichtsrätin bei der BIG, OMV Petrom, Erste Group, Erste Bank Österreich, Banker, Commerciale, Romana und jetzt bin ich im Studio. Liebe Christine, ich freue mich riesig.
Ja, Servus. Ich freue mich auch.
Servus. Das haben wir ganz kurzfristig eingecheckt. Mein 18. Gast in Season 23 und eine Riege an großen Unternehmen, wo du aufsehen darfst. Und ich beginne auch bei dir trotzdem mit der Frage, ob ich dir Süßes oder Salziges anbieten darf, Mannerschnitten oder Soletti.
Es liegt nur was Süßes da, also nehme ich Süße.
Sie hat es gesagt, weil die Soletti werden erst nachgeliefert, einmal Mannerschnitten an dich. Ja, es ist ein Karriere-Werdegang-Podcast und ich habe natürlich auch bei dir nachgesehen, was so deine eigenen Einträge auf LinkedIn sind. Und ich muss zugeben, das ist rekordverdächtig jetzt in der circa 540. Folge Börse People, dass eine Topmanagerin 38 Jahre knapp bei einem großen Unternehmen war, BWC Österreich. Ja, reden wir drüber. Oktober 1982 geht laut LinkedIn deine Journey los. Ich möchte noch davor beginnen. Was hat dich dorthin gebracht und ein bisschen Geschichtsschreibung auch von der österreichischen Wirtschaftsprüfung mit dir gemeinsam durchgehen?
Ja, wunderbar. Was hat mich hingebracht? Ich habe mir im Studium schon überlegt, beim BU-Studium, ich möchte etwas machen, wo man auch eine Ausbildung hat danach und habe Unternehmensrechnung und Revision gemacht und habe während des Studiums mich auch schon ins Ausland gewagt, was damals nicht so üblich war, hatte verschiedene Auslandsjobs. Ich habe in Mexiko bei der Föst gearbeitet, in Italien bei Siemens. Ich habe zweimal in Banken in Amerika gearbeitet. Und das hat mir auch den Mut gegeben, in eine globale Organisation zu gehen, weil ich mir gedacht habe, da kann ich einen guten Beitrag leisten.
Wunderbar. Mexiko bei der Föst, das ist wieder so ein herrlicher Input irgendwie, den vielleicht viele deiner langjährigen Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter auch nicht so gewusst haben. Wie ist dann losgegangen bei BWC?
Ja, also was ich vielleicht auch noch sagen möchte, was gerne. Das Gute war, dass ich viele Sprachen gelernt habe, Französisch schon in der französischen Volksschule und dann war es leicht, also Italienisch und Spanisch noch zu lernen und das haben mir die Auslandsjobs mitgegeben. Englisch hat man so und so und das, glaube ich, hat mir viel geholfen. BWC war damals sehr klein, wir waren nur so 10, 15 Mitarbeiter und man konnte viel bewegen. In der Wirtschaftsprüfung, wo ich begonnen habe, war gerade das Internationale und die internationale Rechnungslegung, die mich auch während meines Studiums beschäftigt hat, damals hat es das IFRS noch nicht gegeben, aber das US Gap, war eine gute Basis, Unternehmen an die Börse zu begleiten und den internationalen Weg, den globalen Weg mit österreichischen Unternehmen zu gehen. So gesehen hat mir das viel geholfen im Studium, dass ich mich da schon aus der Komfortzone heraus bewegt habe und mutig war, neue Dinge zu machen. Und das hat mich vielleicht mein ganzes Leben bewegt, mutig zu sein, ein Leadership zu haben, das sehr wertorientiert ist. Ich habe gerne im Team gearbeitet, gern mit Menschen agiert. Integrität und Governance war für mich immer ein wichtiger Punkt und auch das Thema Care, kümmere dich auch um die anderen und schau nicht nur auf dich, nimm alle mit. Und so ist es mir gelungen, dass ich viel entwickeln durfte, dass ich viel mit dabei sein durfte. Für die Wirtschaftsprüfer war sicher mal ein recht harter Weg, dass man eine lange Berufsausbildung hat. Also zunächst der Steuerberater nach 3 Jahren und dann nochmal 3 Jahre und dann der Wirtschaftsprüfer. Also nach 10 Jahren hat man es dann schlussendlich geschafft, dass man Wirtschaftsprüfer ist. Und das war, wenn ich so zurückblicke, sicher die härteste Zeit in meinem Leben. Nicht nur arbeiten und 2 Kinder zu haben, sondern jede freie Minute zu lernen, ob es am Abend war oder am Wochenende. Wenn man das einmal geschafft hat, ist alles andere leicht gewesen in meinem
Leben. Und ich tippe, du hast nie aufgehört zu lernen, weil es macht ja auch Spaß zu lernen.
Es macht mir Spaß zu lernen, man hört nie auf zu lernen. Ja. Also auch wenn man, sage ich, diese Berufsbefugnis weiter behalten möchte, braucht man auch jährlich die 40 Stunden Fortbildung. Das finde ich sehr gut, weil die Welt ändert sich von heute auf morgen. Alles, was wir heute haben von künstlicher Intelligenz, man ist einfach mit dabei, wenn man immer weiter lernt.
Du hast Börsengänge erwähnt. Ich schreibe gerade an einem Buch von der jüngeren Geschichte der Wiener Börse. 1985 Jim Rogers ist eingestiegen. Ich bin eingestiegen. Ich glaube, unterschiedliche Bedeutung dieser beiden Investoren damals 1985. Davor hat es ja nichts gegeben an der Wiener Börse. Das heißt, du hast einmal 2,5 Jahre aufwärmen können und dann ist es so richtig losgegangen. Wie stark haben dich die Börsengänge begleitet und dann auch die Privatisierungen, die in der zweiten Hälfte der 80er, ich denke da an die OMV, an die Verbund, an die EVN, in Wahrheit österreichische Börsengeschichte begründet haben?
Ja, es war wunderschön, sage ich, Ende der 90er, Anfang 2000, weil da ist es richtig losgegangen. Ich habe vor allem aber kleinere Unternehmen, nachdem die Ostöffnung war und es sich neue Möglichkeiten ergeben haben und es hat doch einige Mutige gegeben, die mit diesen Akquisitionen in den Osten groß geworden sind. Und wichtig ist, wenn ein Börsengang ist, dass alles gut vorbereitet ist, ein guter Börseprospekt. Die Rechnungslegung umstellen auf eine internationale Rechnungslegung, das war oft eine sehr große Herausforderung, wenn ich gerade denke an jene Unternehmen, die Tochtergesellschaften im Osten hatten und möglichst zügig und schnell das Ganze durchziehen. Und das ist mir gelungen. Ich habe die S&D, ich habe die ATEC, also Unternehmen an die Börse gebracht, die erst einmal, sage ich, ihre Hausaufgaben machen mussten. Leichter sicher bei den Etablierten, wo man geholfen hat im Zuge der Privatisierung. Die waren schon gut organisiert. Aber das
Schöne…
Ich
muss da kurz unterbrechen, ganz kurz nur S&D. Ich hatte den Thomas Streimelweger, einen lieben Freund, vor wenigen Monaten zu Gast. Und ich war damals der im Wirtschaftsblatt das IPO aufgedeckt hat, weil es mir die Investmentbank gesteckt hat. Ja. Also die ganz sichere Geschichte, er hat gesagt, er glaubt, er fällt vom Schiedsrichterstuhl runter, wie er laufen geht und sich selber am Cover sieht, obwohl wir nicht einmal gesprochen haben, aber das war damals so Gang. Und also so haben wir sich Streimelweger und ich kennengelernt und ich wusste nicht, dass du damals begleitet hast. Ich wusste auch nicht, dass Androsch damals sein Aufsichtsrat war.
Die Geschichte kommt anders, als man sich denkt. Ich habe Thomas Streimelweger beim Tennisspielen kennengelernt und eines Tages, wie ich am Skilift sitze, läutet das Telefon und er sagt, ich brauche deine Hilfe, weil er hat gesehen bei Topcall, dass ich unterschrieben habe und hat gesagt, ich möchte Ähnliches machen, kannst du mich unterstützen? Und dann haben wir beide die Ärmel aufgekrempt und sind an die Sache rangegangen und haben das auch geschafft, weil er war derjenige, der mutig war und Unternehmen im Osten von HB unternommen hat und hatte eben schon einige. Für mich eine große Herausforderung. Ich bin in diese Länder das erste Mal gekommen, sei es, ob es jetzt Bulgarien, Rumänien, Moldawien, die Ukraine war. Und das war unglaublich spannend. Und ich war immer diejenige, die gesagt hat, du schaffst es, das schaffen wir. Und tatsächlich, nach 6 Monaten haben wir geschafft, dass der Prospekt soweit börsereif war.
Und du hast mir schon wieder so einen Touchpoint hingeschmissen, Topcall, den Martin Henner, den haben alle auf der Tankstelle getroffen, du sicher nicht, oder? Der Thomas hat ihn auf der Tankstelle treffen müssen, ich auch immer, kann ich mich erinnern. Ich habe damals den Erik Hallmann recht gut gekannt von der E-Stack in Brüssel und ich, bestens vernetzt gewesen.
Ja, nein, bei ihm ist die Geschichte nicht so spektakulär. Er war schon bei PwC und war schon Kunde und das war nicht so spektakulär wie Thomas Streimelweger über dem Tennisplatz.
Sehr, sehr, sehr spannend und mit Thomas habe ich noch ein Tennis-Match offen. Irgendwie. Okay, sehr gut. Er wird keine Chance haben und das weiß er auch, das ist Spaß beiseite. Wir sind schon mitten in den 90er Jahren natürlich, jetzt mit diesen IPO-Erzählungen, die du da machst, Topcall und S&D, die haben vor allem gemeinsam gehabt, dass sie eben nicht an die Wiener Börse gegangen sind. Schauen wir uns auch diese Zeit kurz an, das hat damals kurzfristig ziemlich blöd ausgeschaut für die Wiener Börse, weil eben die Wachstumsmärkte woanders angesiedelt waren. Wie habt ihr diese Zeit in der Wirtschaftsprüfung erlebt und letztendlich auch in der IPO-Beratung, weil letztendlich ist es ja für euch egal, nur für die Börse wichtig, wo die hingehen, oder? Und für einen Kunden irgendwie Best Practice.
Also das Wichtige war, dass man Wachstumskapital bekommen hat, das was vielen Unternehmen heute fehlt und dass mit diesem Wachstumskapital es eine gute Equity-Story gibt und man weitere Akquisitionen in den CE-Ländern machen konnte. Also Das Wichtigste war Kapital und ich glaube, das ist das, was heute vielen fehlt. Wie komme ich zu Kapital? Wie kann ich wachsen? Das ist etwas, was man sich sicher für die Zukunft wünscht, dass diese Aufbruchsstimmung, die es Ende der 90er, Anfang 2000 gegeben hat, dass die wiederkommt und dass die Menschen wieder hungrig werden, weil wir brauchen heute Wirtschaftswachstum.
Genau, dann sprechen wir doch gleich über die Zeit. Anfang 2000 weiter, 2002 bis 2007, der Jahrhundertboom an der Wiener Börse, ATX 1200 bis 5000 in einem Schwung durch. Wie war diese Zeit so? Da war wieder Börsegang, musste man in Österreich machen, riesige IPOs wie die Raiffeisen oder die Post und solche Geschichten. Wie hast du diese Zeit wahrgenommen?
Ja, diese Zeit habe ich wahrgenommen, nachdem die Börsegänge waren und Kapital da waren und dieses Kapital wieder angelegt werden musste, weil Cash, der ruht, das ist genau das Gegenteil, was man möchte, sondern man muss weiter wachsen. Und ich habe in dieser Zeit sehr viele Akquisitionen erlebt, mit dem Cash, der durch die Börsegänge reingegangen ist. Und das hat für mich auch beruflich eine Wende gegeben, weil ich war diejenige, die viel Transaktionsberatung gemacht hat im M&E-Bereich, im Due Diligence-Bereich, im Bewertungsbereich. Und es kam der Tag, wo ich gesagt habe, es ist für mich auch wichtig, jetzt einmal wieder den Schritt aus Österreich herauszumachen, Kinder schon etwas größer. Und ich habe ein Secondment in London gemacht bei PwC und das hat mein Leben sehr verändert. Ich habe mir den ganzen, das hat sich damals Corporate Finance und Recovery genannt, habe in diesem Bereich angesehen und hatte das Glück, dass während ich in London war, auch der Merger zwischen Pricewaterhouse und Cooper St. Lybrand stattgefunden hat und man einen neuen Bereich in Österreich aufgebaut hat, nämlich den Beratungsbereich. Und den konnte ich übernehmen und den habe ich 25 Jahre aufgebaut, von null. Zum Schluss waren wir dann 400.
Wow, Gratulation. Wie gesagt, österreichische Geschichte mitgeschrieben und internationale Geschichte, die uns allen sehr wehgetan hat, dann 2008 mit Lehman. Auch da bitte ich um ein paar Worte. Sowas kann natürlich in eurem Geschäft auch nicht egal gewesen sein.
Lehman für PwC war ein ganz interessanter Fall. In meiner Zeit in London habe ich einen Partner kennengelernt und der ruft mich eines Tages an, und zwar es war an einem Sonntag, und hat gesagt, ich brauche morgen mindestens 30 bis 40 Leute, weil ich bin gerade aus dem Schwimmbad entstiegen und du wirst es glauben oder nicht, es ist die größte Pleite dieser Welt, Lehman. Und sie haben mir gesagt, wenn du genügend Ressourcen bis morgen aufstellst, dass mehrere hundert Leute bei Lehman einfallen können, dann hast du den Job. Ich brauche deine Hilfe. Und die Leute habe ich gehabt. Ich habe den Partner in England gekannt, der hatte meine Handynummer, er hat mich angerufen. Es war für uns eine große Wende. Es war das Financial Service Business, das wir bis damals nicht so groß aufgebaut haben, der erste Grundstein. Ja. Und ich hatte genügend Ressourcen, ich hatte die Leute und wir konnten unterstützen.
Und unglaublich viele Restrukturierungen in der Folge. Also ihr wart massiv gebraucht.
Ja, es waren unglaublich viele Restrukturierungen. Es war auch etwas Gutes. Wir waren noch nicht eben so stark im Financial Service Bereich, auch nicht in der Wirtschaftsprüfung. Und damit waren wir die einzige von den Big Four, die unabhängig waren. Und wir haben fast alle Asset Quality Reviews machen können. Und das hat uns wieder den Grundstein gegeben, dass wir auch in der Wirtschaftsprüfung in der Folge stark geworden sind.
Na, es war eine wilde, wilde, wilde Zeit. Das war nicht so ein Beide-Tipp irgendwie, weil das Jahre gedauert, bis man sich wieder erholt hat, obwohl es rückwirkend gescheit gewesen wäre, eine Aktie zu kaufen auch. Ich gehe mit dir in die 10er Jahre, die ja zunächst von einer Staatsschuldenkrise gezeichnet war. Die Zinsen sind dann nach und nach auf Null und unter Null gegangen, sind auch lauter neue Parameter, die man so ja nicht gelernt hat. Wie war das in der Wirtschaftsprüfung, die 10er?
Ja, das Gute an einem Beratungsunternehmen und an der Wirtschaftsprüfung ist immer, wenn der eine leidet, freut sich der andere. Mhm. Einerseits waren es zuerst, sage ich, die Akquisitionen in den guten Jahren, und in den schlechten Jahren war die Unterstützung bei der Restrukturierung. Und wenn man, sage ich, sehr breit aufgestellt hat und beide Geschäftsfelder betreut, hat einmal der eine gewonnen und einmal der andere gewonnen. Und so sind wir durch die Krise sehr gestärkt und sehr gut durchgekommen und haben es nicht gespürt, nur die Art der Aufträge war unterschiedlich. Einmal hat man geholfen für das Wachstum und einmal hat man geholfen in der Restrukturierung. die notleidenden Unternehmen wieder aufzuwecken.
Also die Zehner waren ein super Jahr natürlich für den Aktienmarkt, weil es eben keine Zinsen gegeben hat. Mit dem Wort TINA auch, der is no alternative zu Aktien in Klammer. Ich gehe ins Jahr 2020, ein Jahr, das uns zunächst alle erwischt hat mit der Pandemie. Und bei dir hat sich dann unglaublich viel getan, auch in deinem Jobbild, in deinem Aufgabenbild. Sprechen wir über 2020.
Ja.
Lass mal die Pandemie mal weg und steigen gleich bei dir ein.
2020 schon als Ausfluss der Pandemie. Mir ist das erste Mal im Jahr 2020 bewusst geworden, wie wichtig es ist, ein Netzwerk aufgebaut zu haben, weil es haben nie so viele Menschen Hilfe gebraucht wie von heute auf morgen. Und ich erinnere mich sehr gut, dass zum Beispiel der CEO von der Austrian Airlines mich um 10 Uhr am Abend angerufen hat. Und das war, ich kann mich genau erinnern, es war der Donnerstag, bevor am Freitag verkündet wurde, dass die Welt stillsteht. Und ich habe es von ihm erfahren, er wusste es bereits und hat gesagt, schau raus, morgen, ab morgen beziehungsweise spätestens ab Montag wird kein Flugzeug mehr aufsteigen. Ich brauche deine Unterstützung. Wie sollen wir weiter vorgehen? Und ich will vielleicht an dem Beispiel der Auer bringen, warum war es da so besonders tragisch? Die Auer finanziert sich durch vorausbezahlte Tickets und sie hatten immer genug Cash. Sie hatten 400 Millionen Cash auf ihrer Aktivseite liegen. Aber es war klar, mit dem Eintreten der Pandemie und mit dem Nichtfliegen müssen alle Tickets zurückbezahlt werden und Cash ist gleich null. Und was das aber bedeutet hat, auch wenn man staatliche Hilfen beansprucht hat, dann hat man eine Hausbank gebraucht. Sie hatten keine Hausbank. Mhm. Und sehr groß anzurechnen ist es in der Zeit der Ersten und den damaligen Managern, die gesagt haben, wir möchten einen Beitrag zur Wirtschaft leisten. Und auch wenn es schwierig ist, weil wenn es Unternehmen schlecht geht, findet man normalerweise gar keine Bank, hat aber die erste Bank gesagt, wir wollen Teil der österreichischen Wirtschaft sein und diese Hilfe leisten und wir geben den Kredit. Was schwierig war, trotz staatlicher Garantien, weil die Banken haben sehr gelitten, dass die staatlichen Garantien bei Alpine damals nicht gegriffen haben und sie noch immer Verfahren hatten und um ihr Geld gekämpft haben. Sie haben es gemacht und die Auer hat sich sehr schnell nach der Krise wieder fangen, hat die Kredite auch rückzeitig zurückgezahlt. Und das Gute war auch, dass sie Sicherheiten hatten, weil die Auer viele alte Flugzeuge im Eigentum hat, was heute gar nicht mehr üblich ist, weil alle geleast werden. Also sie konnten auch Sicherheiten geben. Und es ist mir nicht nur so bei der Auer gegangen, es hat mein Telefon wirklich so wie damals bei dem Partner von Lehman geläutet. Es haben die Menschen haben einfach Unterstützung gebraucht. Und was ist das Naheliegendste? Du rufst den an, den du kennst, und bittest um Hilfe. Ich bin dann vom BWC pensionsbedingt. Man muss damit 62 in Pension gehen.
Das muss man ja.
Global ist es so, dass BWC, dass man mit 60 in Pension geht, hat den Hintergrund, man will jungen Menschen eine Perspektive geben, dass sie auch Chance haben, Partner zu werden. Das ist so. Und ich muss sagen, für mich war das eigentlich sehr gut, weil ich habe einen zweiten, nach 38 Jahren hätte ich einen zweiten Berufsweg gemacht, ich weiß es nicht.
Du wärst höchstwahrscheinlich noch länger.
Ja, ich wäre höchstwahrscheinlich noch länger geblieben und ich sage, es war für mich eine unglaubliche Chance. Ich habe über mein Netzwerk eben schon recht viele Leute gekannt. Ich wurde bereits gefragt für den Aufsichtsrat, für den Verbund. Also ich bin ausgestiegen am 30. Juni und am 1. Juli hatte ich meine erste Aufsichtsratssitzung beim Verbund und über, sage ich, Verbund, Eigentümer, ÖPAG wurde ich dann auch gefragt, ob ich unterstützen könnte bei der ÖPAG und bin im Oktober 2020 in der Krise zur ÖPAG gekommen und habe die Leitung vom Beteiligungsmanagement übernommen.
Genau, das ist eine große Erinnerung natürlich auch an diese Zeit bei der ÖBAG und du warst ja, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, die erste Frau an der Spitze eines Big Four in Österreich, oder?
Am Big Four, genau. Also meine letzten Jahre bei PwC bin ich als CEO gewählt worden und war damit die erste Frau an der Spitze eines Big Four.
Und das, was wir alles so vor 3 Minuten in unserem Talk besprochen haben, so Pandemie, Early Steps, Auer und so weiter, da warst du in deiner Big Four-Chef-Position bei der PwC Österreich.
Damals war ich CEO von PwC Österreich. Genau.
Gut.
Und durch meine Rolle und durch das Rollenbild, das man als CEO hat, dass man, sage ich, eine starke Vernetzung macht. Ich habe mir ja auch meine strategischen Punkte gemacht, wie überlegt, wie ich die Firma weiterbringen möchte. Und eins war eben Verstärkung des Netzwerkes auch in den öffentlichen Bereich. Da waren wir nicht so stark. Das hat mir dann auch eine Basis gegeben für mein Leben danach.
Die ÖBAG war natürlich immer spannend. Ich habe früher sehr stark mit der ÖIAG noch zusammengearbeitet. Wir haben einen ÖIAG-Index gerechnet. Das sind tolle Unternehmen, die da gebündelt sind. Rückblickend deine Zeit dort bei der ÖBAG, ein paar Punkte dazu vielleicht.
Es war eine sehr spannende Zeit bei der ÖBAG. Ich habe viele Aufsichtsratsmandate übernommen. Ich war zunächst eben Verbund, Casino und Auer, später dann auch die OMV, die Telekom, die BIC und die ARE.
Fehlt da überhaupt irgendwer?
Ich habe jetzt die, Post, die außer Post, 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 außer Post. Genau, ja. Ich war bei allen ÖPAG-Unternehmen, okay. Außer Post und die Kleinen, so wie die APK, genau. Die Pensionskasse. Da war ich auch nicht drinnen. Es war eine sehr spannende Zeit. Es war eine spannende Zeit für fachliches Wissen, aber es war auch eine sehr spannende Zeit, wo soziale Kompetenz sehr stark gefordert wurde. Die ÖPAG war fast jeden Tag in den Medien. Es gab sehr viele Attacken auf Thomas Schmidt.
Es war politische Kritik.
Es war ein richtiges politisches Wirrwarr. Es waren die ganzen WKStA, die ganzen Verhörungen von den Kollegen. Also es war eine sehr schwierige Zeit und es war neben meiner, sage ich, fachlichen Kompetenz, die ich eingebracht habe, glaube ich, war es besonders wichtig, auch das Soziale, die Leute als Team zu formen, die Leute zu stärken und durch diese schwierige Zeit durchzutragen.
Als Börsianer, sage ich jetzt mal, als jemand, der die Aktien besitzt und sich politisch zurückhält, habe ich auch journalistisch immer gemacht, kann man zufrieden sein mit dem, was die ÖBAG da gelistet hat und wie auch die Sekundärmarktperformance ausschaut. Und in der Ist-Zeit, glaube ich, ist ein netter Budgetbeitrag über sehr, sehr hohe, vielleicht zu hohe Dividenden. Das möchte ich jetzt mit dir nicht diskutieren. Aber sind tolle Unternehmen, das wollte ich damit sagen. Und was mich jetzt an dieser Stelle im Interview, im Podcast interessiert, du bist ewig dabei, aber wirst höchstwahrscheinlich trotzdem so Fit and Proper Tests machen haben müssen für die Aufsichtsratsfunktion, oder? Oder wie war das?
Also für die Industrieunternehmen ist es nicht erforderlich, aber für die Banken ist es erforderlich. Ja. Es ist vor allem am stärksten, war ich betroffen vom Mandat in Rumänien, die BCR. Ja. Also man soll es nicht glauben und nicht unterschätzen, wie diese Länder vorgehen bei Auswahl der Aufsichtsräte. Es ist eine sehr schwierige Prüfung gewesen vor der rumänischen Nationalbank, war sehr froh und dankbar dafür, dass ich wirklich tief in das rumänische Recht einsteigen konnte. Auch in Österreich gibt es die Fit and Proper Analysen und ich bin auch jährlich, dadurch, dass ich Vorsitzende des Prüfungsausschusses bei der ersten Gruppe bin, habe ich jährlich mein Fit and Proper Gespräch mit der ÖNB FMA.
Sind wir wieder beim lebenslangen Lernen auch irgendwie. War Rumänien bei deinen Tätigkeiten als Aufseherin der ersten vor Österreich oder wie ist das in der Zeitschiene gelaufen?
Ich war dadurch, dass BWC Prüfer, es war der Plan, ich gehe zuerst in die erste Bank Österreich, aber davor alles, dass ich alles eben zurücklege, dass ich völlige Unabhängigkeit habe. Und dann sind dazu gekommen, dass ich gesagt habe, bei der ÖPAG, ich kann noch 3 Mandate dazu nehmen, wie ich übernehmen musste durch den Rücktritt von Thomas Schmidt, auch noch OMV, Telekom, BIC und ARE. Davor ist es ausgegangen, da war es Verbund, Casino und Auer, musste ich von der ersten Bank zurücktreten. Und erst nachdem ich aus der ÖPAG wieder ausgeschieden bin von dieser Funktion, wurde ich dann in die erste Gruppe gewählt und wieder in die erste Bank und musste bei meiner Aufsichtsratmandate entsprechend reduzieren, um fit and proper zu sein.
Sehr, sehr spannend. Ich werde noch 2 weitere Podcasts zum Thomas Streimelweger, den wir da irgendwie rein argumentiert haben, dazu verlinken, nämlich den Max Clary und Altringer, mit dem habe ich vor wenigen Wochen gesprochen. Der war ja auch in Rumänien und Österreich Bank und Group. Du kennst ihn sicher sehr gut.
Ja.
Und deine Kollegin von der BWC, die jetzt dort, glaube ich, einen super Job macht, die Vicky Gass. Das ist die Nummer 1 und Nummer 2 in meinem Zugriffsranking der vergangenen Monate in Podcast-Welt. Danke an beide an der Stelle. Ja, liebe Christine, ich finde da jetzt auch noch die OMV Petrom sehr stark, wieder Rumänien. Die OMV Petrom ist selbst börsennotiert, ist ein bisschen da der Ausreißer in den Unternehmen, weil die anderen ja alle, na, die Becerei ist auch
dabei. Die Becerei ist auch Rumänien.
Zweimal Rumänien und sonst Österreich, ne? Sehe
genau,
ich gerade in deinem
Genau,
Mandat.
Genau. Ja, ich habe natürlich durch das Vorwissen und durch die Fit and Proper Prüfung in Rumänien war ich da gut gerüstet und es hat mich eines Tages Alfred Stern gefragt, ob ich unterstützen könnte, auch als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied in Rumänien. Rumänien ist das wichtigste Asset, sage ich da, der OMV, weil es gibt das Projekt Neptun, es wird im Schwarzen Meer gebohrt und die Energieversorgung von einem Großteil von Europa wird damit bewerkstelligt werden. Also deswegen sehr wichtig. Es ist auch von der sozialen Komponente sehr wichtig. Es ist ja Minderheitsaktionär der rumänische Staat. Und auch hier gibt es immer wieder Themen, wo man gut vermitteln kann zwischen den Mehrheitseigentümern und den rumänischen Minderheitseigentümern, den Staat.
Und wir haben, Max und ich, sehr ausführlich über Rumänien gesprochen. Ich mag den Markt irgendwie. Das ist so dynamisch alles irgendwie. Und die erste hat sich ja auch entschieden, in Polen initiativ zu werden. Wird auch ein großes Thema gewesen sein in den vergangenen Monaten, auch für dich nehme ich an, oder?
Ja, also zunächst Rumänien. Also ich liebe Rumänien. Man unterschätzt Rumänien sehr. Sie sind in der Innovation und in der Digitalisierung unglaublich fortgeschritten. Also auch wie sie ihr Filialwesen betreiben. Also die fahren mit voll ausgestatteten Bussen durch ganz Rumänien. Und sie digitalisieren ihren Kunden sofort. Also der kriegt das Handy in die Hand und der muss alles selber machen. Also die werden geschult, die Kunden. Die Mitarbeiter sind extrem stark digitalisiert und innovativ, auch jetzt was KI betrifft. Die haben sehr viele Cases. Also man kann von den Rumänen lernen, das darf man nicht unterschätzen. Und Polen ist das nächste Land, was mich schwer beeindruckt. Ich habe vorher ja S&D erwähnt. Ich war damals bei den Akquisitionen in Polen dabei. Ich bin nach vielen Jahren wieder nach Polen gekommen. Ich bin sehr, sehr beeindruckt, was sich in Polen entwickelt hat und auch über die Qualität der Leute. Man hat das Gefühl, die arbeiten mit sehr viel Hunger und sehr viel Leidenschaft und machen einen ganz besonders guten Job.
Ja, ich bin fast mit meinen Fragen am Ende, bevor ich dann noch zu meiner Schlussfrage komme. Ich finde noch fachlich immer wieder bei dir die Hashtags Leadership oder Diversity, Management, Culture, Female Leader auch und so weiter. Ich glaube, du bist eine, die Wissen auch gerne weitergibt und es werden ja Führungskräfte, Aufsichtsräte, Aufsichtsrätinnen gesucht. Hast du da irgendeinen Tipp parat? Gibt es da irgendwelche Schulungen, Lehrgänge? Gibt es da irgendwas mit dir vielleicht oder irgendwas in diese Richtung?
Das Thema Schulung von Aufsichtsräten gebe ich eben gerne weiter mein Wissen und das macht mir auch besonders viel Spaß. Ich habe mit der PwC ins Leben gerufen, einen Aufsichtsrat-Lehrgang, eine Plattform, wo sich Aufsichtsräte auch vernetzen können. Es gibt dann auch eine eigene App, wo alle fachlichen Themen drinnen sind. Also dieser Lehrgang findet jedes Jahr statt und hat auch einmal jährlich eine Konferenz mit der KPMG. Mache ich Women Corporate Directors. Hier treffen wir uns weibliche Aufsichtsrätinnen. Das ist auch ein globales Netzwerk der KPMG, was eben auch die Möglichkeit für die österreichischen Aufsichtsrätinnen gibt, sich global zu vernetzen. Von Ernst & Young bin ich dabei in einem globalen Team, wo sich Chairs von Audit-Committees von börsennotierten Unternehmen treffen und Wissen austauschen. Also mir ist es immer wichtig gewesen, Wissen weiterzugeben. Und das Zweite, was du gesagt hast, das Thema Diversität und Female Leadership. Also es zeigt sich immer wieder, gerade gestern auch beim Aufsichtsrattag oder alle OECD-Studien, dass Unternehmen erfolgreicher sind, wenn Frauen in der Führungsebene Platz finden, was leider bei CEOs oder Vorständen noch sehr unterrepräsentiert ist. Und hier mache ich mit der WU gemeinsam, bin ich Mentor für Wise Women. Ich bin bei Inamera, das ist ein WU-Executive-Lehrgang, bin ich Mentor. Ich bin bei der amerikanischen Handelskammer Mentor. Also mir ist es wichtig und in der industriellen Vereinigung mit der Sabine Hertlitschka helfe ich auch beim Mentorenprogramm. Mir ist es wichtig, Frauen zu unterstützen, dass Frauen diese Rollen, die sie haben sollen, auch erreichen, ihnen auf diesem Weg zu helfen und letztendlich, damit die Unternehmen gestärkt werden, dass unsere Wirtschaft gestärkt wird und wir das auch im BIP in der Zukunft sehen.
Es gibt ja da, und ich musste diese Frage jetzt noch stellen dazu, von vielen Unternehmen, die Nachricht oder die Botschaft, sagen wir mal so. Sie würden ja unglaublich gerne diverser auftreten in den Führungsgremien, aber sie finden einfach keine Frauen. Es gibt zu wenige, die sich aktiv irgendwie ins Spiel bringen oder bewerben würden. Du bist viel tiefer drinnen bei den Unternehmen. Ist das so oder?
Es ist leider so. Und warum das so ist, ist das Thema Familie und Beruf. Ja. Viele stellen die Frauen auf die Abstellseite, wenn sie Kinder bekommen. Und ich hatte selbst Erlebnisse, wo die Männer gesagt haben, wenn eine Frau in Karenz war, die brauchen wir jetzt nicht für einen Führungslehrgang. Ich habe gesagt, warum? Die wird genau für dieses Interview kommen. Und das sind Frauen, die später erfolgreich geworden sind. Ich habe mich mit dem Thema bei BWC sehr beschäftigt und bin sehr stolz, dass sehr viele Frauen es geschafft haben, wie zum Beispiel Liliane Hirner, die in der VIG im Vorstand ist.
Die auch noch verlinken, genau.
Ja.
Die war auch bei mir zu Gast, ja.
Und auch viele andere, die in Führungspositionen gekommen sind, auch die im Ausland ihren Fuß gefasst haben. Aber den Unternehmen, ich helfe jetzt auch Unternehmen für ihre Frauennetzwerke, dass man einfach darauf achtet, dass jene Jahre, in denen die Frauen auch die Kinderbetreuung überhaben, dass man nicht auf sie vergisst oder dass man auch Männern Karenz anbietet, damit es hier wieder eine Gleichstellung gibt und damit Männer auch sehen, was es bedeutet, sage ich, 10 Jahre sicherlich des Lebens, wo man zeitlich beschränkt ist. Für mich war nach den Kindern Zeit immer das schönste Gut. Ich durfte arbeiten, ich durfte lange im Büro bleiben, ich durfte meine Dienstreisen machen. Ich war sehr dankbar dafür, dass ich den Weg dorthin geschafft habe, weil nach einigen Jahren hat man wieder diese Freiheit und man ist sehr dankbar einem Unternehmen und man will besonders viel leisten. Man ist dankbar dafür, dass man diese Jahre zeitmäßig, weil ich sage immer, es ist quantitativ, weil qualitativ hat man einen guten Beitrag geleistet, dass das auch gesehen wird und dass man danach die volle Power in dem Unternehmen widmen kann. Das sehen viele nicht, vergessen drauf, dass sie sich um diese Jahre kümmern. Und wenn das passiert, dann werden mehr Frauen an der Spitze sein. Da gibt's Beispiele, wir müssen nur in den Norden schauen. Schweden, ja. Island, die machen das eigentlich jetzt schon sehr vernünftig mit der doppelten Karenz oder ja. mit diversen anderen Themen.
Da sollte man auch in vielen anderen Themen genauer hinschauen, weil die machen, glaube ich, insgesamt vieles gut.
Die machen vieles gut, da können wir uns einiges abschauen.
Was ich noch habe im CEO-Bereich, ist ein Punkt, den ich da auch noch kurz stelle. Da habe ich die persönliche Wahrnehmung, ohne jetzt da irgendwelche empirischen Daten dazu zu haben, dass es da eine Riege an männlichen CEO-Darstellern gibt, die gar keine große Unternehmensverbundenheit haben, sondern von einem Unternehmen zum nächsten gehen, wo es halt gerade gebraucht werden, so eher wie Schauspieler irgendwie und nicht Eigenbau sind aus dem Unternehmen. Und in dieser Riege gibt es kaum Frauen. Im CFO-Bereich ist es viel durchmischter schon, bei der Bankenlandschaft sowieso schon, in der Industrie noch weniger. Gibt es da irgendetwas, Frau als CEO? Das ist ja offenbar laut einer aktuellen Studie tatsächlich momentan eine Schnittmenge Null, was den WBI-Index betrifft. Auch da noch ein paar Gedanken dazu, bitte.
Die CEO-Rolle hat immer auch Macht. Ja. Und Männer wechseln öfters, weil Macht für Männer wichtiger ist wie für Frauen. Frauen sind auch gerne in der zweiten Reihe. Das Thema Macht ist für eine Frau nicht so wichtig.
Und das deswegen, Scheitern tut auch nicht so weh an Mann. Ja, Entschuldigung, dass ich dein Wort gefallen bin.
Ja, und deswegen auch die CFO-Rolle, weil die CFO-Rolle ist eine fachlichere geprägte Rolle und man steht nicht so in den Vordergrund, weil man muss nicht als Frau so in den Vordergrund treten. Das Zweite ist, dass Frauen manchmal auch zu wenig aufzeigen und zu wenig sichtbar und mutig sind, sich für solche Rollen zu bewerben. Sie könnten es, aber sie trauen sich's nicht zu. Es zeigt sich immer bei Interviews, Frauen werden eher dann sagen, was sie nicht können, anstatt dass sie sagen, was sie können und warum die CEO-Rolle nicht geht. Und wenn vielleicht 20% für die CEO-Rolle nicht passen, dann werden sie eigentlich diese 20% artikulieren und nicht die 80, die passen. Und bei Männern ist es umgekehrt.
Man braucht halt so Role Models und Mutmacherinnen wie dich, ja, mit deinen Ausbildungsschienen die richtigen zu selektieren.
Auch. Mut ist sicher ein wichtiger Wert, dass man sich traut, aus der weiblichen Komfortzone rauszugehen.
Weil beim CEO-Job jetzt nicht gegendert, ist auch ein bisschen Schmerzensgeld dabei, wie in der Politik.
Ist Schmerzensgeld dabei, man steht an der Spitze und man braucht gute ethische Werte.
Absolut. Die möchte ich den Frauen auf jeden Fall zusprechen. Also ethischere, sage ich jetzt auch wieder ohne empirische Daten, aber ja, da ist noch viel zu tun und schön, dass man sich da engagiert auf jeden Fall. Und jetzt komme ich zu der Schlussrunde und da suche ich mir mit dem Gast immer ein Thema aus, über das wir auch noch sprechen. Und das ist bei dir der Sport und I'm loving it. Welchen Sport machst du, Christian?
Ja, also Sport hat mich immer begleitet. Ich liebe es. Es war immer meine Freizeitbeschäftigung. Ich habe auch viele Freunde gewonnen beim Sport. Also es gibt im Sommer. Im Sommer spiele ich gerne Tennis. Ich spiele gerne Golf. Im Winter gehe ich gerne Skifahren, Eislaufen. Also jegliche Art von Sport mache ich gerne. Ist meine liebste Freizeitbeschäftigung. Ist ein wunderbarer Ausgleich.
Und ein wunderbares Schlusswort kann es gerade in meinem Podcast nicht geben, weil ich kann das alles nur unterschreiben, was du da jetzt gesagt hast. Liebe Christine, es war mir eine große Freude und auch Ehre, sage ich dazu, mit dir diese Journey machen zu dürfen. Hab wieder viel lernen dürfen und an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, eine maximal inspirierende Folge und ein Danke mal von mir fürs Reinhören und ein Tschüss an dich, liebe Christine.
Ja, vielen Dank. Ja, alles Gute. Danke.
Danke auch. Drei Banken, Generali, Investment, Gesellschaft.